Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr verehrte Sachverständige, sehr verehrte Vertreter der Bundesregierung, ich begrüße alle ganz herzlich zu unserer gemischten Sitzung wieder in Präsenz- und Online-Format. Es ist die 120. Sitzung des Ausschusses, die wir heute durchführen. Und ich bitte die Sachverständigen und auch die Kolleginnen und Kollegen, die nicht im Raum sind, sich über WebEx anzumelden. Und damit wir auch verifizieren können, wer teilnimmt. Außerdem, wie immer, Mikrofone stumm schalten. Wir beschäftigen uns heute mit zwei Anträgen, und zwar mit dem Antrag der Fraktion der FDP. Allergien und Unverträglichkeiten wirksam vorbeugen und Therapien und Aufklärung verbessern, sowie dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die hohe individuelle und gesellschaftliche Belastung durch Allergien mit einem Aktionsprogramm reduzieren und die Versorgungssituation der Allergikerinnen und Allergiker verbessern. Meine Damen und Herren, nach Darstellung der FDP-Fraktion erkranken rund 30% der Menschen in Deutschland im Laufe ihres Lebens an einer Allergie, was deutlich über dem EU-Durchschnitt von 17% liege. Allergien und Unverträglichkeiten könnten demnach, je nach Ausprägung, erheblichen Einfluss auf das alltägliche Leben haben. Die Fraktion fordert daher von der Bundesregierung die Vorlage eines Gesamtkonzeptes zur Vermeidung und Behandlung von Allergien, das insbesondere die Verbesserung der Aufklärungs- und Präventionsarbeit im Bereich der Allergien und die Gewährleistung einer frühzeitigen Allergiediagnostik bei Kindern unter anderem durch eine bessere Integration in die EU-Untersuchungen einbeziehen. Die Grünen sehen in Allergien ebenfalls eine weit verbreitete Volkskrankheit, für deren Bekämpfung Handlungsbedarf bestehe. Sie fordern daher die Bundesregierung im Sinne des vorsorgenden Gesundheitsschutzes auf ein umfassendes Aktionsprogramm Allergien zu initiieren, welches zum effektiven Schutz der Bevölkerung vor Allergien und allergischem Asthma beiträgt. Dieses solle unter anderem ein angemessenes Informationsangebot rund um die Entstehung von Allergien zu Präventionsmaßnahmen und Behandlungsmöglichkeiten sowie zum Alltagsmanagement durch das Bundesgesundheitsministerium nachgeordneten Behörden umfassen. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion und viele Fragen an unsere Sachverständigen. Bevor wir jetzt beginnen, die Anhörung dauert 90 Minuten. In dieser Zeit werden die Fraktionen in der Reihenfolge abwechselnd ihrer Stärke Fragen an die Sachverständigen stellen und immer eine Frage an einen Sachverständigen. Ich darf darum bitten, die einzelnen Wortbeiträge möglichst kurz zu halten. Das klappt ja immer perfekt, haben wir heute Morgen schon geübt, damit viele Fragen gestellt werden können und viele Sachverständige zu Wort kommen. Frage- und Antwortzeit sind insgesamt auf 3 Minuten beschränkt. Nach genau 90 Minuten werde ich die 60 Minuten werde ich die Anhörung schließen. Ich bitte die Sachverständigen, bei der Beantwortung der Fragen ihre Mikrofone einzuschalten und sich mit ihrem Namen und Verband vorzustellen. Das erleichtert die Protokollierung der Anhörung. Zum anderen können die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Sachverständigen, den jeweiligen Verbänden und Institutionen zuordnen. Den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben, möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich danken. Des Weiteren bitte ich die Anwesenden, ihre Mobiltelefone auszuschalten. Klingeln kostet 5 € für einen guten Zweck. Ich weise darauf hin, dass die Anhörung digital aufgezeichnet und zeitversetzt im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Außerdem können Sie die Anhörung in der Mediathek des Bundestages abrufen. Das Wortprotokoll der Anhörung wird auf der Internetseite des Bundestages veröffentlicht. Und die erste Frage stellt
Ja, vielen Dank. Sie können sich mit dem Minister zusammentun, wenn Sie mit dem Professor natürlich. Vielen Dank. Ich habe die erste Frage an Herrn Professor Augustin, der ist nun wirklich Professor. Und die Frage lautet, können Sie bisher betreff Allergieprävention und Behandlung ein Gesamtkonzept der Bundesregierung erkennen? Und was fehlt bisher in der Prävention?
Ja, ohne Zweifel. Herr Professor. Ja, vielen Dank. Ohne Zweifel und im Konsens aller Expertinnen und Experten können wir sagen, dass auf der Datenlage, die wir haben, die sehr gut ist und die wir im Weißbuch Allergien ja auch publiziert haben, kein Zweifel besteht, dass Allergieprävention von essentieller Bedeutung ist und wir einen hohen Bedarf haben nach einer nationalen Allergiepräventionsprogrammatik. In der Primärprävention gilt dies insbesondere, weil die vielen verfügbaren Informationen besser als bisher dann auch transferiert werden müssen. Die Risikogruppen müssen gut definiert werden. Und es muss Ihnen auch klar sein, dass Sie dazugehören mit Botschaften, die an Sie adressiert sind. Hier ist auch wichtig, dass wir eine Unterstützung brauchen als Fachgesellschaften für die wissenschaftliche Leitlinie zur Allergieprävention, die gar nicht mehr aktualisiert werden konnte. All das ist ein sehr umfangreiches Werk, bei dem ich eine Unterstützung auch erwarte. In der Sekundärprävention geht es um die frühzeitige Identifizierung der Risikopersonen in der Gesellschaft und die Einleitung frühzeitiger qualifizierter Maßnahmen. Wir haben viel zu verpassen, wenn wir nicht genügend rechtzeitig Diagnostik und Therapie einleiten. Auch das ist ein Anliegen, das wir haben. Und in der Tertiärprävention sehen wir große Lücken darin, die bereits bekannten Erkrankten zum Beispiel mit Schulungsprogrammen und mit arbeitsplatzbezogenen Maßnahmen zu versorgen. Ich erinnere daran, dass es evidenzbasiert und leitliniengerecht Schulungsprogramme bei Neurodermitis gibt, die leider bisher nicht kostenerstattet werden, die aber hochgradig wirksam sind. Auch hier gilt es, aktiv zu werden. Das Gleiche gilt in den betrieblichen Maßnahmen. Die Tertiärprogramme sind auch dort evidenzbasiert und werden nicht hinreichend umgesetzt und incentiviert. In allen Fällen also geht es darum, dass wir konzertiert und mit einem nationalen Allergiepräventionsplan vorgehen, den es bisher noch nicht gibt.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Augustin. Die nächste Frage stellt Frau Dr. Hoffmann.
Ja. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich auch an Professor Dr. Treidel-Hoffmann als Ärztin und Wissenschaftlerin. Wir stellen ja eine Zunahme von Allergien fest. Und daher frage ich Sie, welchen Einfluss haben Umweltfaktoren und die Klimakrise und Schadstoffe auf das Allergiegeschehen?
Vielen Dank. Das war eine Frage der Fraktion Bündnis 90 Grünen an Frau Dr. Professor Dr. Treidel-Hoffmann.
Ja, vielen Dank. Ich beantworte diese Frage sehr gerne. Umweltfaktoren wie Klimakrise und Schadstoffe, Frau Hoffmann, haben wirklich einen massiven Einfluss auf das Allergiegeschehen. Die wissenschaftliche Basis und Evidenz dafür ist bedrückend groß. Lassen Sie mich einige wenige Beispiele nennen. Kinder, die an einer befahrenen Straße wohnen, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, an einer Neurodermitis zu erkranken. Und Neurodermitis bedeutet für die Betroffenen schlaflose Nächte, juckende Haut. Und sie können sich somit gar nicht konzentrieren, denn geschweige denn konzentriert arbeiten. Und wir wissen sogar jetzt genau, wie Schadstoffe auf das Allergiegeschehen wirken. Zum einen durch einen direkten Effekt auf den Menschen. Schadstoffe machen unsere Haut und unsere Schleimhäute durchlässig, wie ein Sieb. Und erst dann kann eine Allergie entstehen, weil Allergene, Proteine durch die Haut dringen und eine Allergie auslösen. Unsere Lungen und Schleimhäute werden durch die Schadstoffe empfindlich und empfänglich gemacht für eine allergische Entzündung. Und so kann der sogenannte atopische Marsch starten. Das ist genau das, was Herr Augustin gerade sagte. Wir müssen Prävention machen, damit dieser atopische Marsch nicht startet. Kinder, die eine Neurodermitis haben, und das sind derzeit 20%, entwickeln dann eine Nahrungsmittelallergie, später einen Heuschnupfen und dann ein Asthma. Das ist die Karriere, die negative Karriere des Allergikers. Lassen Sie mich einen anderen Aspekt nennen. Schadstoffe und auch gerade die Klimaerwärmung wirken auf Pflanzen und Pollen. Pollen werden durch Schadstoffe wie Stickoxide, CO2, Partikel aggressiver. Dadurch fliegen nunmehr das ganze Jahr. Wir registrieren durch die Klimakrise mehr Pollen, neue Pollen. Und das bedeutet mehr Schnupfen, mehr Asthmaanfälle, mehr Augenjucken und weniger produktive Schüler und arbeitende Menschen in Deutschland. Einen anderen Aspekt will ich noch zum Schluss nennen, und zwar verändern sich Ökosysteme. Dafür fallen sogar jetzt auch noch Rückzugszonen für medizinische Rehabilitation weg. Alpine Regionen gelten als allergenarm, und das ändert sich gerade durch Veränderung der Ökosysteme. Und das alles zusammen bedeutet, dass der Tsunami der Erkrankung zunimmt.
Vielen Dank. Die 3 Minuten sind abgelaufen. Die nächste Frage stellt für die CDU-CSU-Fraktion Alexander Kraus.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor David Martin. Allergische Erkrankungen können ja sehr unterschiedlich sein. Wie beurteilen Sie die aktuelle Versorgungssituation der Patienten? Mich würde es freuen, wenn Sie auf interdisziplinäre, ganzheitliche Versorgungsansätze eingehen würden.
Herr Professor Dr. Martin. Herr Professor Dr. Martin, sind Sie online? Sie müssten das Mikro einschalten.
Können Sie mich hören?
Jetzt können Sie mich hören.
Ah, okay. Entschuldigung. Ich hatte tatsächlich Probleme. Ich möchte erstens betonen, dass Patienten viel besser geschult werden als früher bezüglich Vermeidung und auch medikamentöse Symptomkontrolle, sodass auch meine Kinder- und jugendärztlichen Kollegen in den Praxen viel weniger Notfälle sehen. Desensibilisierung in Bezug auf Einzelallergene sind vielfach erfolgreich und wir sehen viel weniger Notfälle bei Kindern und auch bei Erwachsenen, 3-mal weniger Todesfälle als vor 20 Jahren. Das ist sehr erfolgreich. Es fehlt jedoch, wie auch schon meine Vorredner gesagt haben, an vielen Interventionen für die komplexe Erkrankungen, also Forschungsförderung und Klinik sind unzureichend belegt mit komplexen Interventionen. Die Klinik zeigt, dass Neurodermitis, Asthma oder Heuschnupfen auch durch integrativmedizinische Behandlung entscheidend gebessert werden können. Und es gibt sehr gute Ansätze zu einer Rekonstruktion gesunder Toleranz. Also was mir bisher oft fehlt in den Diskussionen, ist, dass diese Verhältnisse auch rückgängig gemacht werden können und nicht nur symptomatisch behandelt werden können. Erfolgreiche multimodale Ansätze sollten unbedingt weiter beforscht werden, und dazu gehören, wie wir auch schon gehört haben, Ernährung, Psyche, Stress, Bewältigung, Kunst, Umfeldgestaltung, Bewegung, Atemtechniken, Probiotika, pflanzliche Medikamente wie Bitterstoff, die sich sehr interessant erweisen. Also zusammenfassend ist die Akutversorgung und das Symptommanagement besser geworden, aber es fehlt an Ausbildung, Zeit und Anreize, sich ganzheitlich mit diesem multifaktoriellen Erkrankungsspektrum in Klinik und Forschung auseinanderzusetzen und ebenso interprofessionell als Hausärztinnen, Fachärztinnen, Ernährungsberater etc. gemeinsam mit Betroffenen, mit Eltern zusammen einen Weg zu suchen, der oft dann auch viel Geduld und Ausdauer braucht.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Sabine Dittmar für die SPD-Fraktion.
Dankeschön, ist es an mir. Meine Frage geht an die Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin. Die Antragsteller fordern auch Maßnahmen zur Prävention von allergischen Erkrankungen im Berufsleben. Wie bewerten Sie die gegenwärtigen Regelungen zum Schutz von Beschäftigten, die bei ihren Tätigkeiten allergenen Stoffen ausgesetzt sind? Und sehen Sie weitergehenden Handlungsbedarf?
Herr Professor Dr.
Vielen Dank. Zunächst mal muss man auch auf die Erfolge verweisen dürfen. In den 1990er Jahren hatten wir große Probleme mit der Latexallergie. Bis zu 20% aller im Krankenhaus Beschäftigten haben darunter gelitten. Viele mussten den Beruf aufgeben. Oder von der Hautekzem war es die saure Dauerwelle im Friseurberuf. In beiden Fällen konnte durch Rücknahme dieser Allergene einmal eine Selbstbeschränkung, einmal eine gesetzliche Vorschrift, diese Erkrankung praktisch zum Verschwinden gebracht werden. Also der erste Schritt ist sicher, wir brauchen Forschung, um die auslösenden Allergene zu identifizieren. Hier verschlechtert sich leider in der Praxis die Situation dramatisch. In der Vergangenheit konnte ein niedergelassener Arzt jeden einzelnen Test abrechnen. Jetzt gibt es eine Pauschale. Das führt dazu, dass zunehmend weniger Hautärzte die gesamte Palette der Allergene zur Verfügung haben. Das heißt, spezielle Testblöcke für den Arbeitsplatz wie Metalle oder Kühlschmierstoffe oder Lackplastik, Kleberei werden nur noch in speziellen Zentren zur Verfügung gestellt. Und wenn ein Allergen nicht identifiziert wird, kann man natürlich keine effektive primäre Prävention betreiben. Danke.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Spangenberg für die AfD-Fraktion.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an die Bundesärztekammer, an Frau Dr. Bubel. In dem Bereich dieser Anhörung wird ja auch über Weiterbildung gesprochen, im Bereich Allergien. Halten Sie, Frau Dr. Bubel, eine neue oder neue verpflichtende Fortbildungsprogramme für Hausärzte, Kinderärzte, Dermatologen und so weiter für erforderlich? Danke sehr.
Frau Dr. Bubel.
Ja, vielen Dank. Allergie. Diagnostik und Therapie ist ja in den Facharztweiterbildungen integriert und damit ist also schon mit der Facharztausbildung eine hochwertige Versorgung durch die Ärzteschaft gesichert. Die Inhalte für Fort- und Weiterbildung werden ständig überprüft. 2018 ist die Weiterbildungsordnung neu überarbeitet worden und kann auch jederzeit den Gegebenheiten angepasst werden und kann bei Bedarf überarbeitet werden. Also wir halten eine verpflichtende Weiterbildung für nicht gegeben, also für nicht erforderlich, weil das, wie gesagt, ja schon in der Facharztweiterbildung ist und die Fortbildungsprogramme, die es gibt, die werden ständig überarbeitet und auch angeboten.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt für die CDU-CSU Alexander Kraus.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Mich würde auch noch mal an diesem Punkt würde ich gerne anknüpfen. Welche Fortbildungsangebote gibt es bereits im Bereich von Allergien? Und sehen Sie dort den Vorschlag als richtig an, dass man dort verpflichtende Fortbildungsangebote jetzt noch zusätzlich ergänzt?
Herr Dr. Hoffmann.
Ja, Hofmann, Kassenärztliche Bundesvereinigung. Wir schließen uns an der Stelle der Stellungnahme der Bundesärztekammer an, halten eine verpflichtende, eine Fortbildungsverpflichtung an der Stelle nicht für erforderlich. Die Kollegin hat ja schon ausgeführt, dass das in den entsprechenden Weiterbildungsordnungen verankert ist. Und jetzt gerade im hausärztlichen Bereich wäre das einfach nicht umsetzbar, weil die angesichts der Themenfülle mit der Hausärzte zu tun haben, könnten Sie dann am Ende nur noch Fortbildungen besuchen und kämen gar nicht mehr zur Patientenversorgung, wenn wir für alle Bereiche verbindliche Fortbildungen ansetzen würde. Im vertragsärztlichen Bereich ist es so, dass die Leistungen zur Allergiediagnostik ohnehin nur von den Facharztgruppen erbracht werden können, die im Rahmen ihrer Weiterbildungsordnung besondere Qualifikation im Bereich der Allergien besitzen. Also das sind die Hautärzte, die Hals-Nasen-Ohrenärzte, Kinder- und Jugendärzte und die Pneumologen oder Fachärzte oder andere Fachärzte mit der Zusatzbezeichnung Allergologie. Und da können Sie davon ausgehen, dass in dem Bereich durchaus schon Verständnis für die Epidemiologie und die Behandlung von Allergien vorhanden ist. Ansonsten gibt es Fortbildungsprogramme von Fachgesellschaft. Die AKI hat jährlich hier Allergologie kompakt, das über zwei Tage geht. In Mannheim gibt es also auch aus diesem Kreis, das Allergologie-Update, was schon seit mehreren Jahren stattfindet. Das sind Programme, die jetzt gerade auch unter, das ist vielleicht eine angenehme Nebenerscheinung der Pandemie, zunehmend auf Online-Formate setzen und somit auch immer mehr Kolleginnen und Kollegen erreichen. Also ergo verpflichtende Fortbildung an der Stelle, nein.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Schindenburg.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Berufsverband Deutscher Dermatologen, Herrn Dr. Strömer. Und die Frage lautet, wie bewerten Sie die im Antrag der FDP-Fraktion genannten Aspekte eines Gesamtkonzepts?
Herr Dr. Strömer. Herr Dr. Strömer,
so, ja, Anfänger, ja, genau, Anfängerfehler, das Mikro, jetzt passt es. Also wenn man das vergleicht mit den erkennbaren für Patienten auch wahrnehmbaren Effekte durch Programme, die von der Bundesregierung initiiert werden, wie bei anderen Volkserkrankungen, Diabetes oder Rückenschmerzen oder Kreislauferkrankungen, dann muss man schon feststellen, dass es eine Reihe von Hinweisen gibt, dass hier in der Versorgung noch einiges verbessert werden könnte. Wir haben zwar immer wieder Ansätze in der Politik, spätestens seit Mitte der 90er Jahre, dass die Förderung der Allergie in Gesundheitsaufklärung oder verbesserter Forschung stattfinden soll. Und nur die Umsetzung, die bleibt eigentlich dann immer auch so ein bisschen auf der Strecke. Und man kann also sagen, Problem ist erkannt, aber so ein bisschen despektierlich könnte man auch zusammenfassen, kaum sind 25 Jahre rum, schon ist kaum was passiert. Anders als bei den anderen Volkserkrankungen gibt es also beispielsweise kein Arbeitsschwerpunkt zu Allergien bei der BZGA oder es gibt kein Disease Management Programm zu dem Thema. Das halte ich für längst überfällig. Es gibt nicht einmal die Erstattung der erforderlichen Medikamente zur Behandlung durch die gesetzliche Krankenkasse. Und auch die Testsubstanzen sind nicht mehr erhältlich kommerziell, weil die Auflagen dafür immer höher werden. Und obwohl wir gute epidemiologische Studien haben wie KIX 1 und 2, die auch wirklich von unverdächtiger Stelle kommen und sehr robust sind, haben wir hier immer noch die Situation, dass Allergien zunehmen. Und der volkswirtschaftliche Impact, der ist ja an anderer Stelle schon erwähnt worden, aber der ist sicherlich immens, was die Folgen dieser Erkrankung angeht. Und von dem Gesamtkonzept zur Allergieprävention oder Versorgung von Allergikern sind wir in Deutschland noch ein Stück weit entfernt oder, wenn man es korrekter formuliert, wir haben ein erhebliches Potenzial. Und auch die Ärzte, die sich mit dem Feld beschäftigen, für die wird es derzeit leider dermaßen unattraktiv, dass immer mehr Kolleginnen und Kollegen sich anderen Betätigungsfeldern zuwenden. Man sieht das zum Beispiel am Erwerb der Zusatzbezeichnung Allergologie. Das haben wir in den Landesärztekammern mal abgefragt. Und in der Zeit von 2007 bis 2014 hat sich hier die Zahl der Antragsteller für diese Zusatzbezeichnung glatt halbiert. Das heißt, die Attraktivität in dem Bereich geht verloren und dadurch geht eben auch Versorgung an der Stelle verloren. Und da kann man sicherlich zum Beispiel mit einem Disease Management Programm oder mit anderen umfassenden, konzertierten Aktionen eine Hilfestellung für unsere Patienten, die dringend notwendig ist, leisten.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Weinberg für die Fraktion Die Linke.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an die Deutsche Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie, Herr Professor Werfel. Ich möchte gern von Ihnen noch mal wissen, wie sich die Zahl der Allergien in den letzten 20 Jahren entwickelt hat und welche Ursachen dafür in der Wissenschaft diskutiert werden.
Also es gab in den letzten 20 Jahren noch mal eine Zunahme bestimmter atopischer Erkrankungen. Wenn man noch weiter zurückgeht, die letzten 40, 50 Jahre war das dramatisch, war eine Vervielfachung dieser Erkrankungen, also wie Neurodermitis, allergischer Heuschnupfen und allergisches Asthma. Und das muss externe Ursachen haben. Da kann kein genetischer Hintergrund alleine, der auch immer mit einer Rolle spielt, natürlich bei der Anlagebereitschaft zur Allergie ausschlaggebend sein. Und das sind eben die Umweltfaktoren, die Frau Professor Treidel-Hoffmann auch schon angesprochen hat, also eine Veränderung der allergenen Umwelt, also auch der natürlichen Umwelt, die zum Beispiel, das ist für die Baumpollen ganz gut untersucht, sich verändert haben hinsichtlich auch der Quantität der Allergene, die um uns herum sind. Und das sind natürlich in Bezug auf andere allergische Erkrankungen im Bereich der Arbeitsmedizin, die wir auch schon angesprochen haben, eine Veränderung auch der Chemikalien, mit denen wir es zu tun haben und auch mit den Arbeitsbedingungen, in denen wir arbeiten müssen zum Teil.
Vielen Dank. Das war die Antwort von Professor Dr. Werfel. Und die nächste Frage stellt wieder der Kollege Weinberg.
Ja, noch mal eine Frage an Herrn Professor Werfel. Und zwar, bitte legen Sie uns doch kurz dar, wie sich die Verteilung von Allergieerkrankungen in Abhängigkeit vom Sozialstatus darstellt und welche Ursachen Sie dafür sehen.
Herr Professor Dr. Werfel. Sie müssen es Das Mikro ist freigeschaltet, aber wir verstehen Sie nicht.
Ja, hat sich von alleine wieder ausgestellt. Ja, Entschuldigung. Das muss man unterscheiden, je nachdem, welche allergische Erkrankung man betrachtet. Es gibt ganz gute Daten zur Neurodermitis und auch zu anderen inhalativen Erkrankungen, wonach der Sozialstatus in dem Sinne, dass ein höherer Sozialstatus eher zur Allergie prädisponiert, reproduziert werden konnte. Das hängt mit der sogenannten Hygienetheorie zusammen, dass unter, sagen wir mal, Lebensbedingungen, in denen ein höherer Sozialstatus gewährleistet ist, weniger Infekte in der frühen Kindheit auftreten, die wahrscheinlich schützend sind bei der Ausbildung von Allergien, was erklärt, dass also bestimmte allergische Erkrankungen mit höherem Sozialstatus assoziiert sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, die schwere allergische Erkrankungen, also dann, wenn die Krankheit bereits manifest ist, korreliert wieder andersrum mit dem Sozialstatus. Das heißt, je ärmer, je benachteiligter die Patienten sind, desto schlechter sind sie in der Lage, sich selbst zu behandeln. Wir haben schon gehört, dass nicht alle Medikamente von den Kostenträgern übernommen werden, dass präventive Programme nicht komplett sozusagen diesen Patienten angeboten werden. Und dieses erklärt, das steht übrigens auch im Weißbuch Allergie, dass die Schwere von Erkrankungen, von allergischen Erkrankungen mit dem niedrigen Sozialstatus eher korreliert.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dr. Hoffmann von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Professor Dr. Hamelmann von der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie. Herr Hamelmann, wie ist die Versorgungssituation der Allergikerinnen, insbesondere von Kindern aus Ihrer Sicht, und wie können da Mängel angegangen werden? Wir haben als Grüne ja da einen umfassenden Aktionsplan vorgeschlagen. Wie stehen Sie dazu?
Herr Professor Dr. Hamelmann.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier eine Stellungnahme der DGAKI abzugeben. Die allergischen Erkrankungen sind Volkskrankheiten, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört, aber das sind auch keine einfachen Volkskrankheiten, keine Bagatellerkrankungen, sondern das sind Systemerkrankungen, die eben durchaus auch verschiedene Organsysteme betreffen können und durchaus auch sehr schwere Verläufe nehmen können. Anaphylaktische Reaktion mit tödlichem Ausgang, schweres allergisches Asthma, das sind alles keine einfachen Erkrankungen, die bedürfen einer besonders guten Behandlung. Wir sind der Meinung, wir brauchen ein gutes abgestuftes Versorgungskonzept, was eben auch einschließt eine breite Versorgung in der Fläche, aber eben auch eine Spitzenversorgung in allergologischen Zentren, in solchen Comprehensive Allergy Centers. Wir brauchen ein abgestuftes Versorgungskonzept im Sinne eines Disease Management Programms. Wir brauchen Anreizprogramme für die Versorgung von allergischen Patienten. Wir können nicht die Weiterbildung ausdünnen und versuchen, damit mehr Versorgende zu bekommen, sondern wir müssen die Weiterbildung weiter hochhalten und wir müssen aber die Anreize dafür schaffen. Wir brauchen letztendlich einen nationalen Aktionsplan, der umgesetzt wird. Deswegen begrüßen wir das als wissenschaftliche Fachgesellschaft sehr, dass Sie diesen Plan vorgelegt haben und würden uns wünschen, dass wir hier in Zukunft gemeinsam helfen können, die Versorgung der Patienten hier in eine bessere Situation zu bringen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Dr. Hoffmann.
Meine Frage richtet sich an die Patientenvertreterin, und zwar Sabine Schnart. Wo sehen Sie denn die dringendsten Probleme bei der Versorgung der allergischen Patientinnen und was ist notwendig in der Praxis, um diese Versorgung zu verbessern?
Frau Schnart.
Ja. Sehr geehrte Frau Hoffmann, sehr geehrter Herr Rüdel, wir vom Deutschen Allergie- und Asthmabund freuen uns sehr als Vertreter von Patienten mit Allergien, Asthma und Neurodermitis zu dieser Anhörung des Ausschusses für Gesundheit eingeladen worden zu sein. Wir begrüßen die Initiative, ein Aktionsprogramm zur Reduktion von individuellen und gesellschaftlichen Belastungen durch Allergien ins Leben zu rufen, sehr. Für Patienten relevante Themenbereiche umfassen eigentlich das ganze Spektrum natürlich. Das beginnt bei der Prävention über die Diagnose und Therapie, aber natürlich auch besonders das Altersmanagement, was häufig leider vergessen wird aus Sicht der Betroffenen, aber sehr wesentlich ist. Lassen Sie mich exemplarisch drei Bereiche mal rausgreifen. Für Patienten startet die Reise mit der Diagnose und da haben wir jetzt schon einiges zu gehört. Hier wird die Basis gelegt und wir sehen es eher skeptisch und mit Bedauern, dass die Weiterbildung für Ärzte in dem Bereich der Allergologie immer weiter reduziert wird. Denn die Komplexität, auch das haben wir schon gehört, des Krankheitsbildes wird das nicht gerecht. Und daher sollten wir überlegen, das wieder zu erweitern, um auch eine patientenzentrierte Diagnostik gewährleisten zu können. Im Rahmen von Therapie- und Altersmanagement gibt es zahlreiche Ansätze und auch die sind ja in Ihrem Antrag schon bereits erwähnt und sind wirklich wichtige Aspekte, die wir auch sehr begrüßen. Beim DAAB halten wir die meisten Anfragen von Patienten im Bereich Lebensmittelallergien und Asthma und auch hier zwei Beispiele, bei denen die Politik vielleicht für bessere Rahmenbedingungen sorgen kann und auch sollte. Das eine ist die Betreuung von Kindern in Kitas und Schulen. Also erstmal richtet sich unser Dank an alle Einrichtungen, die das Thema bereits jetzt schon mit vorbildlicher Weise angehen. Aber leider erreichen uns zahlreiche Anfragen von verzweifelten Eltern, die berichten, dass ihre Kinder ausgeschlossen werden, dass die Betreuung oder auch die Versorgung komplett abgelehnt wird. Da ist es notwendig, Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Teilhabe von Kindern mit Nahrungsmittelallergien gar nicht erst in Frage stellen, sondern gewährleisten. Ein weiteres wichtiges Thema bei unseren Anfragen ist die Allergenkennzeichnung von Lebensmitteln. Und hier besteht die größte Unsicherheit bei Verbrauchern darin, die Spurenkennzeichnung richtig einzuschätzen. Hier ist es dringend notwendig, die aktuell nicht geregelte Beurteilung und Kennzeichnung der unbeabsichtigten Allergeneinträge anhand gesundheitsrelevanter Grenzwerte, die Allergiker schützen, gesetzlich zu verankern. Ich könnte noch eine ganz lange Liste weitermachen und viele Ansätze nennen und würde mich freuen, auch zum weiteren Dialog dazu eingeladen zu werden, möchte aber auch sagen, dass wirklich wichtig ist aus unserer Sicht, dass alle beteiligten Stakeholder, wenn es um die konkrete Umsetzung geht, an einen Tisch geholt werden, um das zu bearbeiten. Die Realisierung solchen Aktionsprogrammes, wie gesagt, die wir sehr begrüßen, ist last but not least auch deshalb notwendig, um ein größeres Bewusstsein für das Krankheitsbild zu schaffen und damit verbunden die individuellen und gesellschaftlichen Folgen darauf hinzuweisen, um diese bestehende Bagatellisierung zu begegnen, die zurzeit noch herrscht.
Vielen Dank. Dankeschön. Die nächste Frage stellt Frau Behrens. Frau Völlers. Entschuldigung,
kein Problem, Herr
von der SPD-Fraktion.
Die Frage richtet sich auch an die Deutsche Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie. Wir würden gerne von Ihnen erfahren, in einer näheren Erläuterung Ihrer Vorschläge zur Einrichtung interdisziplinärer und sektorenübergreifender Versorgungsstrukturen. Wir bitten Sie, diese näher zu erläutern und dabei eben auch auf bereits bestehende Zentrumsstrukturen einzugehen.
Frau Schnart.
Ich war jetzt, glaube ich, nicht angesprochen worden. Das hat sich an jemand anders gerichtet, meine ich.
Es ist die DGRKI angesprochen worden. Ich weiß jetzt nicht genau, an wen die SPD diese Frage richtet. Es gibt hier mehrere Vertreter der Gesellschaft im Raum. Herr Professor. Ja, Professor Werfel, Professor Hamelmann, Professor Worm sind hier zugeschaltet. Ich weiß nicht, wer soll beantworten?
Der, den Sie am fachlich kompetentesten erachten.
Das ist eine
schwierige Frage. Vielleicht können Sie das ausdiskutieren. Sie haben dafür 3 Minuten.
Aber gut, also dann fange ich jetzt einfach an.
Wenn Sie im Bild sind und das Wort haben, würde ich sagen, Sie machen weiter.
Gut, also für die DGRKI sagen wir, das ist eine sehr wichtige Frage, weil wir denken, dass diese Systemerkrankungen auch tatsächlich so komplex sind und so schwer werden können, dass wir eben ein abgestuftes Behandlungsprogramm benötigen. Wir persönlich setzen uns für so ein 3-Stufen-Programm der Versorgung ein. Das heißt, in der Breite eine große Anzahl von Ärztinnen und Ärzten, die eben sich auch mit allergologischen Fragestellungen auskennen. Dazu gehört eben auch, dass man das Fach Allergologie in das Curriculum der ärztlichen Ausbildung nimmt. Das heißt, die Studenten, Studentinnen, die erfahren im Moment nur immer stückchenweise, wo überhaupt Allergie mal eine Rolle spielt. Es gibt nicht das Curriculumfach Allergologie, da würden wir uns stark für einsetzen. Dann zum Zweiten brauchen wir eben die Fachärzte, die genannten Facharztgruppen, die sich gut auskennen. Da ist in der Facharztweiterbildung natürlich ein erheblicher Anteil auch von Allergologie drin. Und dann brauchen wir als drittes Spitzenzentren, sozusagen tertiäre Versorgungsstrukturen. Wir haben die Comprehensive Allergy Centers genannt. Da haben wir auch einige bereits zertifiziert ins Leben gerufen. Das muss kein universitäres Zentrum sein. Es müssen aber Zentren sein, wo eben gerade diese interdisziplinäre und interprofessionelle Versorgung eines allergischen Patienten auch gewährleistet wird, um eben den Schwerkranken, den multimorbiden Patienten gut versorgen zu können und hier eben möglichst auch mit einem breiten Ansatz Ernährungsberatung, Physiotherapie, Psychotherapie, alle diese Dinge mit aufgreifen zu können. Und dieses abgestufte Konzept würden wir uns wünschen, mit einem DMP sozusagen versehen zu bekommen und in einem nationalen Aktionsplan zu verwirklichen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Rudolf Henke von der CDU-CSU-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Als seit der Kindheit betroffener Rhinitis-Patient und mit zwei Asthma Patienten in der Familie ist mir das Thema enorm wichtig. Ich bin froh, dass Sie Comprehensive Allergy Centers angesprochen haben. Die Frage geht an die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Disease Management Programme. Und Sie haben ja in der vorigen Antwort war die Rede von den interdisziplinären Versorgungsstrukturen. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen stärker ausführen und uns auch Aufklärung geben, wie sehr ein solcher interdisziplinärer und interprofessioneller Ansatz sich im niedergelassenen Bereich realisieren lässt.
Herr Dr. Hoffmann.
Ja, Hoffmann, Kassenärztliche Bundesvereinigung. Vielen Dank, Herr Henke. Wir würden die Idee eines Disease Management Programms durchaus begrüßen. Die KBV favorisiert dieses Modell der Förderung von leitliniengerechter, interdisziplinärer und intersektoraler Versorgung. Und wir halten auch die Umsetzungsmöglichkeit für ein DMP für allergische Erkrankungen durchaus für gegeben. Kleine Wermutstropfen ist, dass auch für die Programme, die durch den Gesetzgeber als DMPs aufgesetzt worden sind, obwohl sie vom GBA beschlossen worden sind, bisher noch die Umsetzung in den Ländern krankt. Also allein die Vorgabe eines DMPs Allergien heißt noch nicht, dass am Ende da auch was ankommt. Da müssten eventuell noch andere Anreizmechanismen verändert werden, um auch tatsächlich die Umsetzung auf Landesebene dann zu gewährleisten. Ansonsten würde ein DMP viele von den Punkten adressieren, die auch in den Anträgen vorhanden sind, also beispielsweise Patientenschulungsprogramme oder eben die Verbesserung der interdisziplinären Versorgung.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt wieder Rudolf Henke.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Frage geht an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor David Martin. Ich möchte gern auf die Auslöser von Allergien zu sprechen kommen und ob es möglich ist, uns mal kurz zu skizzieren, welche grundsätzlichen Möglichkeiten und Präventionsansätze es gibt, um Allergien vorzubeugen.
Herr Professor Dr. Macht. Wir brauchen wieder das Mikro.
So, ja, vielen Dank für diese Frage, die mir eigentlich die wichtigste Frage erscheint, auch wenn ich die Bemühungen um eine bessere Behandlung verstehe, weil Allergien sind nur die Spitze des Eisbergs an Störungen der Immunregulation und Autoimmunerkrankungen, die in den letzten 40 Jahren um ein Mehrfaches zugenommen haben. Und die vielen Faktoren sind großteils schon benannt worden. Und wenn man sie zusammen anschaut, dann entsteht das Bild, dass wir eine totale Umwandlung eigentlich unseres Umganges mit der Natur, mit unseres Selbst und miteinander brauchen. Also ein naturgewandter Lebensstil mit biologischer, biodynamischer Ernährung, zurückhaltendem Einsatz von Antibiotika, Antipyretika. Und das ist nachgewiesenermaßen allergievermindernd. Und hier gibt es aber noch viele zu erforschende Fragen und ich staune immer, wie wenig wir auf diesem Gebiet machen. In einer vor wenigen Wochen publizierten vergleichende finnische Studie wurde Waldboden in mehreren städtischen Kindergärten getragen und erstaunlicherweise hatte diese Maßnahme eine messbare Auswirkung auf das Mikrobiom der Kinder, auch auf das Hautmikrobiom, die dazu beiträgt, die Infekthäufigkeit und das Allergierisiko zu senken. Und auch im Blut waren die Immunmodulatoren merklich zugunsten einer Besserung verändert. Gleiches gilt für Waldkindergärten. Und in diesem Bereich sind bedeutende Möglichkeiten der Allergieprävention gegeben, die noch nicht ausgeschöpft sind. Und Prävention fängt bereits in der Schwangerschaft an. Also Tierkontakt in der Schwangerschaft reduziert die Allergierate, während Depression, Traumata, Rauchen, Antibiotika sie erhöhen. Und per Kaiserschnitt geboren zu werden, erhöht das Risiko für Asthma und Allergien um ca. 20%, wie eine Studie an ca. 2 Millionen Kindern in Dänemark gezeigt hat, 2015. Und derzeit liegt die Kaiserschnittrate in Deutschland doppelt so hoch wie von der WHO empfohlen. Also die Kliniken mit den niedrigsten Sexio-Rate in Deutschland, die ich sehr gut kenne, zeigen uns, dass die gegenwärtige Kaiserschnittrate von etwa 30% auf 15% zurückgehen könnte, ohne Nachteil für Mütter oder Kinder. Und hinzu kommt, dass weltweit bei jedem Kaiserschnitt der Mutter und damit auch dem Kind vor der OP Antibiotika verabreicht werden. Und um all das gründlicher aufzuarbeiten, brauchen wir Ausschreibungen für vergleichende Langzeitstudien. Ich möchte in diesem Zuge würdigen, dass das nationale Gesundheitsziel rund um die Geburt des Bundesministeriums für Gesundheit eigentlich vieles formuliert von dem, was mir wichtig erscheint. Und die Politik könnte nationale Gipfel zur Geburt mit allen Beteiligten, Frauenärzten, Hebammen, Neonatologen, Elternverbänden, Allergologen initiieren, um so dieses nationale Gesundheitsziel entscheidend voranzubringen und von der Geburt an eine nachhaltige Lebensweise zu arbeiten und gemeinsam anzustoßen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Heike Behrens.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Professor Dr. Vogelberg von der Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin und greift noch mal das Thema Allergieprävention auf. In welcher Form sollten allergiepräventive Maßnahmen Teil der U-Untersuchungen werden?
Herr Professor, vielen Dank, dass ich als Vertreter der Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin Stellung beziehen darf. Die U-Untersuchungen sind eigentlich die ersten und fest implementierten Untersuchungen im frühen Säuglings- und Kleinkindesalter und dienen ganz besonders der Früherkennung von Erkrankungen und entsprechende Gegensteuerung. Insofern ist es wichtig, dass gerade auch das Thema Allergie und allergische Erkrankungen in diesem Rahmen mit implementiert wird. Wichtig ist, dass man Kinder, die ein Risiko durch die atopische Familienanamnese erkennbar mitbringen, besonders detailliert untersucht, dass man auf frühe Symptome atopischer Erkrankungen wie das atopische Ekzem oder die Nahrungsmittelallergie anamnestisch hin untersucht. Es ist nicht notwendig, dass man flächendeckend und unspezifisch mit Sensibilisierungsdiagnostik diese Kinder untersucht, aber diejenigen, die identifizierbare Symptome zeigen oder Verdacht haben, frühzeitig einerseits diagnostiziert, also eine sinnvolle und damit auch ressourcenschonende Diagnostik durchführt, dass man eine Aufklärung gezielt der Angehörigen vornimmt, auf welche Dinge zu achten ist und dass bei Vorhandensein der atopischen Erkrankung dann auch eine sinnvolle und gezielte Therapie durchgeführt wird, die insbesondere auch daraufhin angelegt ist, dass unsinnige Empfehlungen insbesondere im diätetischen Bereich nicht getätigt werden. Und umgekehrt die Therapie, die notwendig ist, insbesondere auch zur Vermeidung eines schwereren Verlaufes, insbesondere auch bei den allergischen Atemwegserkrankungen frühzeitig initiiert werden, um damit eben auch den weiteren klinischen Verlauf positiv zu beeinflussen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Podolai von der AfD-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Kassenärztliche Bundesvereinigung, Herr Dr. Hoffmann. Von den Antragstellern wird die Kostenübernahme durch die GKV für Antihistamika auch bei über 80-jährigen Patienten gefordert. 100 Tabletten eines solchen Antihistamikums, nämlich Loratadin, kann man heute für 6,02 € kaufen. Halten Sie die Forderung der Antragsteller angesichts von den Therapiekosten pro Tag 6 Cent für sinnvoll oder sollten wir unser Augenmerk stattdessen auf dringendere Probleme legen? Vielen Dank.
Herr Dr. Hoffmann.
Ja, Hoffmann. Also das wundert mich jetzt ein bisschen, wo Sie diesen Preis hier haben. Ich habe es gerade parallel mal geguckt, also die Apothekenabgabepreise für Loratadin, 100 Tabletten, die beginnen so bei 23-24 €. Also 6 € erscheint mir da doch sehr, sehr niedrig. Es ist ja auch nicht so, dass es dabei stehen bleibt. Also selbst wenn der Einzelpreis scheinbar niedrig ist, es kommen ja auch noch andere Medikamente oder andere Pflegeprodukte oder sowas dazu. Und es gab, wenn Sie eine familiäre Häufung, die ja gegeben ist, haben, dann kommt da doch sehr, sehr schnell was zusammen. Diese ganze OTC-Problematik, also der Verordnungsausschluss letztlich von nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten. Den muss man allerdings etwas differenzierter noch betrachten. Also erstens mal ist es ab 12 und nicht erst ab 18 regelhaft. Also ab 18, also bis 18 wäre es nur verschreibungsfähig bei Entwicklungsstörungen. Also regelhaft endet die Verordnungsfähigkeit mit 12 Jahren. Es ist jetzt so, dass manche von den Medikamenten durchaus in der Ausnahmeliste vorhanden sind, aber manche eben nicht und insbesondere eben gerade so Augentropfen, Nasentropfen oder gerade die Pflegeprodukte jetzt bei atopischen Ekzemen oder sowas, die sind da nicht drin und die haben aber zum Teil noch nicht mal eine Arzneimittelzulassung. Also sind sie sowieso in keiner Form verordnungsfähig. Also da müsste man dann auch andere Regelungen treffen. Also das ist ein schwieriges Problem, aber einige der Medikamente, die zur Behandlung von Allergien eingesetzt werden, sind in der Ausnahmeliste der Arzneimittelrichtlinie enthalten.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Dr. Kippels, CDU-CSU-Fraktion.
Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Die Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor David Martin. Sie haben in Ihrem Statement eben ausgeführt, dass auch die Gabe von Antibiotika, insbesondere im Kindesalter, einen Einfluss auf die Entwicklung von Allergien haben kann. Welche Maßnahmen schlagen Sie nun konkret vor, um den Einsatz von Antibiotika noch weiter zu senken?
Herr Professor Dr. Hoffmann.
Sie meinten Herr Professor Dr. Martin, oder?
Ich habe gerade den Namen gesehen. Herr Professor Dr. Martin.
Ja, hallo. Ja, die Verschreibung von Antibiotika hat in der Allgemeinpraxis in den letzten Jahren glücklicherweise nicht mehr zugenommen, aber auch noch nicht abgenommen. Und es ist natürlich gut, wenn wir es als Kinderärzte mühsam schaffen, 10% weniger Antibiotika in der Pädiatrie einzusetzen. Also so ist es zurückgegangen in den letzten 10 Jahren. Aber noch besser wäre es, wenn entsprechende Leitlinien dies auch vermehrt empfehlen würden. Siehe zum Beispiel Streptokokken-Tonsillitis bei der RKI. In 2018 erfolgten immer noch 668 zumeist unnötige Antibiotika-Verordnungen pro 1000 Versicherten im Alter von 2 bis 5 Jahren, obwohl diese Kinder zu 95% virale Infekte hatten. Und Fachleute sind sich einig, dass Antibiotika-Verschreibungen weiter reduziert werden können. Aus meiner Sicht sind hierfür 2 Ressourcen zu wenig berücksichtigt worden. Die Ressource Fieber und die Ressource integrative Medizin. Und diese beiden sind in den Actionplans der WHO und der EU nicht erwähnt. Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und des Berufsverbands der Kinder- und Jugendmedizin und mit Hinweisen auf die BZGA haben wir die sogenannte Fever-App entwickelt, die Patienten hilft, Fieber erst einmal als eine immunologische Waffe gegen Erreger zu verstehen und zu unterstützen, anstatt Fieber einfach mit Paracetamol oder Ibuprofen, die übrigens beide auch das Risiko für Asthma erhöhen, zu unterdrücken. Dadurch haben Eltern und Patienten auch weniger Druck, unbedingt und zu früh ein oft unnötiges Antibiotikum einzunehmen, was wiederum den Arzt entlastet, weil der Arzt oft aus Zeitdruck oder aus Druck vom Patienten oder aus Angst vor gerichtlichen Repressalien Antibiotika verschreibt. Auf dieser Basis haben wir auch eine AWMF-Leitlinie zum Fiebermanagement im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und mit Beiräten von vielen weiteren Gesellschaften und auch Menschen aus diesem Kreis sind eingeladen mitzuwirken, angemeldet. Dabei versuchen wir, die integrative Medizin evidenzbasiert einzubeziehen, denn ganzheitlich arbeitende Ärzte verschreiben bei gleicher Sicherheit, höhere Zufriedenheit und weniger Nebenwirkungen und weniger Rückfällen deutlich weniger Antibiotika. Und nicht nur die Allergieentwicklung, sondern auch die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen haben den Trend der Delayed Prescription hervorgerufen, was die App und auch unterstützt. Und bei allen Erkrankungen, die nicht nachweislich sofort ein Antibiotikum brauchen, also die meisten akuten Infekte, brauchen oder sollten Ärzte darin geschult werden, die Patienten zu beraten und gegebenenfalls auch ergänzende Ansätze einzusetzen oder darauf hinzuweisen. Und erst wenn diese nicht ausreichend ansprechen, auf Antibiotika zu rekurrieren. Eine solche integrative Medizin beugt Allergien und Antibiotikaresistenzen vor und ist langfristig auch kosteneffektiver.
Es braucht mehr Ausschreibungen vom Innovationsfonds beispielsweise und vom BMBF in diese Richtung. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Martin. Die nächste Frage stellt Herr Dr. Schindenburg.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Frau Dr. Bubel. Die Frage lautet, können im Ergebnis Kosten gespart werden, wenn die frühe Allergiediagnostik und Therapie intensiviert wird? Oder andersrum ausgedrückt, die Kosten, die man dort investiert, rentieren sich ab. Abgesehen vom menschlichen Leid, was wir reduzieren, ist es auch volkswirtschaftlich günstiger, bereits früh mit Allergiediagnostik und Therapie zu beginnen und es intensiver zu machen.
Frau Dr. Buhl.
Ja, vielen Dank. Also es ist sicher so, dass je eher eine Allergie therapiert wird, umso eher sind auch das Fortschreiten der Erkrankungen in den Griff zu bekommen. Und wenn ich jetzt von der allergischen Rhinitis ausgehe, auch die Ausbildung von Asthma kann verhindert werden, beziehungsweise die Ausbildung von Folgeerkrankungen ist nicht so schwer. Damit lässt sich einmal Kosten reduzieren bei den Medikamenten und zum anderen auch die Folgekosten mit Krankschreibung, Schulausfall und so weiter. Um nochmal auf das Thema der Medikamente zurückzukommen, es wäre günstiger, wenn diese Allergiemedikamente, sprich hier auch Antihistaminika, von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden würden, weil dann würden viele Patienten auch eher ihren Arzt konsultieren und könnten somit einer erfolgreichen Diagnostik und Therapie zugeführt werden. Und Kostenabschätzung muss man dann auf mehrere Jahre sehen. Das kann man nicht von heute bis morgen beurteilen, sondern ich denke, da sind 5 Jahre sind sicherlich erforderlich, um da eine Kostenreduktionsabschätzung vorzunehmen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Weinberg von der Fraktion Die Linke.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht auch an die Bundesärztekammer, Frau Dr. Bubel. Sie beschreiben ja teils schwerwiegende Funktionsstörungen bei Adrenalin-Autoinjektoren. Inwiefern sehen Sie hier Nachbesserungsbedarf bei der Zulassung dieser Produkte?
Ja, es hat in der letzten Zeit, in der letzten Saison Lieferengpässe gegeben für Adrenalin-Autoinjektoren. Es gibt sehr wenige Hersteller dafür. Und die Hersteller, bei den Herstellern gab es Probleme bei der technischen Umsetzung. Die Nadeln sind nicht richtig ausgefahren. Es gab rote Handbriefe, dass Injektoren zurückgezogen werden mussten. Und das hatte zur Folge, dass die anderen Hersteller dieses Defizit nicht ausfüllen konnten. Es war einfach zu wenig da. Und das Problem war, dass wir den Patienten, die so einen Autoinjektor brauchen, weil sie eben gefährdet waren durch Insekten, Giftallergien, durch Stiche von Wespen, eine anaphylaktische Reaktion zu bekommen, dass die keinen Schutz selber hatten. Das ist also sehr gefährlich und kann bei Anaphylaxie auch zum Tode führen. Also hier sollte nachgebessert werden, dass also Adrenalin-Autoinjektoren, dass die Hersteller hier verpflichtet werden, eine gewisse Qualität zu liefern und auch eine gewisse Menge vorzuhalten, dass solche Engpässe nicht mehr passieren können.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Georg Kippels von der CDU-CSU-Fraktion.
Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Die Frage richtet sich an den GKV-Spitzenverband. Wie beurteilen Sie die Forderungen nach einer Kostenübernahme für eine qualifizierte Ernährungstherapie durch die gesetzliche Krankenversicherung bei Patientinnen und bei Patienten mit einer Lebensmittelallergie oder Lebensmittelunverträglichkeit?
Herr Dr. Egger.
Ja, vielen Dank. Mit dem Problem Lebensmittelallergie ist ja insofern umzugehen, dass die Ernährung umgestellt wird auf eine Ernährung, die das Auslösen der Allergen meidet. Und das ist nach unserer Auffassung und auch in der Versorgungspraxis im Wesentlichen Aufgabe der betreuenden Ärztinnen und Ärzte, weil letztendlich ja der Verlauf der Erkrankung, der Symptome immer eng abgestimmt und abgeglichen werden muss, konkret mit dem. Was die Betroffenen jeweils gerade zu sich genommen haben und wie ihr Essverhalten ist. Die die klassische Ernährungstherapie als verordnungsfähiges Heilmittel, was wir ja auch im System haben, zielt auf ganz andere Gruppen. Da geht es eher um die seltenen angeborenen Stoffwechselerkrankungen. Die werden derzeit von den Regelungen des gemeinsamen Bundesausschusses nicht erfasst. Es gibt allerdings, sagen wir mal, einzelne Krankenkassen, die im Rahmen von Satzungsleistungen durch spezialisierte Ökotrophologen, Diätassistenten auch entsprechende Ernährungstherapie, Empfehlungen, Ernährungsberatung anbieten. Ein spezielles Thema ist vielleicht noch dieses Thema mit der hypoallergenen Säuglingsnahrung. Da würde ich zu sagen, primär wichtig ist eigentlich, dass immer angestrebt werden sollte, dass gestillt wird. Das ist auch das, was in den Präventionsprogrammen, auch in der Primärprävention, die von den Krankenkassen gefördert wird, im Vordergrund steht. Die Kostenübernahme für die hypoallergene Säuglingsnahrung ist jetzt im Rahmen der geltenden gesetzlichen Regelung durch die Kassen auch nicht möglich. Aus meiner Sicht auch nicht unbedingt sinnvoll, weil diese hypoallergene Säuglingsnahrung auch nicht so wesentlich teurer ist als normale Säuglingsnahrung und zum Teil auch die wissenschaftlichen Daten, wie groß der Vorteil ist, den diese erbringen, noch nicht so richtig vorliegen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Dr. Hoffmann, Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich nochmal an Frau Professor Treidel-Hoffmann. Wir haben von dieser Allergikerinnenkarriere gehört. Mit welchen Maßnahmen kann denn eine bessere primäre und sekundäre Allergieprävention gelingen oder gewährleistet werden?
Frau Professor Dr. Treidel-Hoffmann.
Vielen Dank. Vieles ist schon genannt worden. Ich will das nennen, was noch nicht genannt wurde. Wir müssen die Prävention stärken. Die Prävention kann gestärkt werden, wenn man allein ein Kind mit einer Basistherapie versorgt. Allein die Herstellung der Barriere der Haut kann eine Prävention schaffen. Dementsprechend ist es sinnvoll und wir fordern, dass eben diese Basistherapie übernommen wird von den Krankenkassen. Dann müssen wir anfangen auch bei der Natur. Wir müssen eine vernünftige Städteplanung machen. Ein Negativbeispiel ist der Potsdamer Platz, wo eine Birke neben der anderen steht. Das heißt also, wir müssen unbedingt mit den Städteplanern sprechen und natürlich hier keine allergenen Bäume pflanzen, sondern eben Bäume, die nicht allergen sind. Die Ausbildung der Ärzte, das ist gesagt worden und das kann ich nur noch mal unterstützen. Aber was wir unbedingt auch noch brauchen auf der Seite der Natur, ist eine flächendeckende Polleninformationsstrategie. Wir brauchen Polleninformationen für die Patienten, dass sie eben dass sie über eine App informiert werden und somit ihr Verhalten und auch ihre Medikation anpassen können. Und das Letzte, was ich noch unbedingt nennen möchte, was auch noch nicht ausreichend gesagt wurde, wir brauchen mehr koordinierte Forschung im Bereich der Allergie. Wir müssen hier Ausschreibungen haben vom BMBF, die ganz gezielt in Richtung Prävention gehen, weil wir nämlich uns die 40% Allergiker einfach irgendwann nicht mehr leisten können, sozioökonomisch. Und außerdem beeinträchtigt das die Lebensqualität und auch die mentale Gesundheit unserer Patienten. Und hiermit möchte ich nochmal sagen, Primärprävention ist das Wichtige.
Vielen Dank. Frau Völlers.
Ups. Ja, herzlichen Dank. Es klang ja eben schon an, Fachkräftemangel in der Thematik. Meine Frage richtet sich an die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Welche Maßnahmen halten Sie für erforderlich, um eine Versorgung durch allergologisch spezialisierte Ärztinnen und Ärzte auch in unterversorgten bzw. insbesondere in ländlichen Räumen zu gewährleisten?
Herr Dr. Hofmann.
Kassenärztliche Bundesvereinigung. Also man muss erst mal konstatieren, dass wir im internationalen Vergleich nicht so schlecht dastehen. Also auch wenn wie Kollege vorhin gesagt hat, die Neuzulassungen für Zusatzbezeichnungen, die Anträge auf Zusatzbezeichnungen Allergologie rückläufig sind, haben wir doch so knapp 5.000 Ärzte, die hier entsprechend qualifiziert sind, plus eine flächendeckende Versorgung durch Facharztgruppen, bei denen allergische Kompetenz wesentlicher Bestandteil der Weiterbildung ist. Ansonsten ist das natürlich eher ein allgemeines Problem, was Sie da aufmachen. Also wie stellen wir fachärztliche Versorgung auch in strukturschwachen Gebieten sicher? Da kann man nur eigentlich keine spezifisch allergologischen Antworten geben. Das ist letztlich ist da sehr viel Standard- und Strukturpolitik natürlich dabei. Die Krankenhäuser haben ja das gleiche Problem wie die entsprechende qualifizierte Ärzte zu rekrutieren. Was helfen könnte, ist Ausbau von Telemedizin, von mehr Videokonsilien, was natürlich einen entsprechenden Breitbandausbau voraussetzt. Wir müssen auf jeden Fall Kooperationen fördern. Auch hier wäre das DMP sicherlich eine ganz gute Maßnahme. Und ansonsten einfach die gleichen Maßnahmen, die einfach die Attraktivität für alle Beteiligten in diesen Räumen erhöhen.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dietrich Mohnstadt für die CDU-CSU.
Danke sehr, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den GKV-Spitzenverband. Wie beurteilen Sie die aktuelle Versorgungssituation von Patientinnen und Patienten im Bereich der allergischen Erkrankungen? Danke sehr.
Herr Dr. Egger.
Ja, vielen Dank. Also wenn man sich die Zahlen ansieht an gut ausgebildeten Fachärztinnen und Fachärzten im ambulanten Bereich, dann stehen wir im internationalen Vergleich in Deutschland wirklich gut da, muss man sagen, mit den Dermatologen, Hals-Nasen-Ohrenärzten, Kinder- und Jugendärzten, Internisten mit Schwerpunkt Pneumologie und dann auch, wie es Herr Hofmann sagte, schon mit den etwa 5000 Kolleginnen und Kollegen, die über die Zusatzbezeichnung Allergologie verfügen. Ganz wichtig ist mir dabei auch noch, dass die Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Allergien natürlich nicht nur ein rein fachärztliches Problem ist und kein Allergologenproblem, sondern letztendlich die Kooperation mit der hausärztlichen Versorgung, zu denen ja auch die Kinder- und Jugendärzte gehören, hier gestärkt werden muss. Und was ich noch erwähnen möchte, wir haben ja auch recht viele spezialisierte allergologische Ambulanzen an den Kliniken, insbesondere an den Unikliniken, sodass ich in der Gesamtbeurteilung sagen würde, dass die Versorgungssituation in Deutschland gut ist. Im internationalen Vergleich finde ich deutlich besser als in den allermeisten anderen europäischen Ländern. Und dass die Schwierigkeit vielleicht eher darin liegt, dass wir die Zusammenarbeit der einzelnen Versorgungsebenen noch einmal stärken sollten, um damit letztendlich auch die Inanspruchnahme der spezialisierten Allergologen auf das zwingend Notwendige zu begrenzen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Nächste Frage stellt Herr Spangenberg von der AfD-Fraktion.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Dr. Hubel von der Bundesärztekammer. In der Forderung wird zum Beispiel angeregt, ein öffentliches Angebot von Notfallversorgung von Anaphylaxie in Kindergärten, Schulen und Horten. Adrenalin, Autoinjektoren sollen vorgehalten werden und die Kinderbetreuer geschult werden. Es ist die Frage, wäre es nicht besser, wenn man das nicht allgemein, sondern dass man diese Injektoren nicht, also nur den Individuen vorhält und nicht der Allgemeinheit und vor allen Dingen, dass man in diesem Fall doch eher das Betreuungspersonal für das einzelne Kind individuell besser ausstatten sollte und informieren müsste. Wie bewerten Sie die Forderung, das im Allgemeinen als Notfallversorgung bereitzustellen? Danke.
Frau Dr. Danke für die Frage. Also die allgemeine Zurverfügungstellung von Autoinjektoren halte ich für bedenklich. Bisher ist es so, dass die Kinder, die betroffen sind, zwei Autoinjektoren haben, wobei nur einer von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt wird. Und in den Kindereinrichtungen, in den Schulen, die entsprechenden Betreuer oder Lehrer oder Erzieher geschult werden. Das erfolgt durch Aufklärungsmaterial, das erfolgt durch uns Ärzte und das erfolgt auch durch die Eltern. Zum Teil sind die Kinder auch selber geschult, aber ich warne davor, das einer breiten Basis zur Verfügung zu stellen, weil auch damit sehr viel Missbrauch gemacht werden kann. Und ich halte eine individuelle Schulung von Betroffenen für wichtiger.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Anhörung angekommen. Ich danke allen für Fragen und Antworten, wünsche gute Beratung und schließe diese Anhörung. Und wir sehen uns in 20 Minuten zur nächsten Anhörung. Auch wieder hier.